Täglich erscheinen neue Filme bei Amazon, Netflix und Co. Und dann gibt es noch die ganzen Klassiker. Ihr wisst, die Freizeit ist zu knapp für schlechte Filme. Und damit ihr nun nicht wie der Ochs vom Berg steht, gibt es uns. Ganz großes Kino. Wir wissen auch nicht, welche Filme euer Leben verändern werden, aber wir reden drüber. Wir versuchen uns in unseren Podcast-Folgen ja immer an Themen zu orientieren und nicht so sehr an spezifischen Filmen. Wir überlegen uns also ein Thema und gucken dann, welche Filme passen ganz gut dazu und daraus entwickelt sich das Ganze. Wir haben uns für diese Folge überlegt, dass wir uns auf einen speziellen Ort konzentrieren wollen. Und zwar eine psychiatrische Klinik oder heutzutage vielleicht politisch nicht mehr so korrekt, es Irrenhaus zu nennen. Das soll also unser Thema heute sein. Wir haben sowas Ähnliches schon mal in einer vorherigen Folge gemacht. Da hatten wir uns auf das Thema Züge beschränkt oder fokussiert. Das war unsere 9. Folge, das Leben in vollen Zügen genießen. Wenn ihr das also interessant findet, kann ich das nochmal empfehlen. Guckt sie euch an, beziehungsweise hört sie euch an. Das Leben in vollen Zügen genießen, Folge 9. Aber jetzt gehen wir mal in die Irrenanstalt. Ein Film, der einem sofort dabei einfällt, jedenfalls mir sofort dabei eingefallen ist, ist der Klassiker Einer flog übers Kuckucksnest mit Jack Nicholson. Aus den 70er Jahren, ich meine 75, ich schaue mal eben nach, genau. 1975 ist der erschienen, basiert auf einem Roman, der circa 10 Jahre vorher, auf jeden Fall in den 60ern, erschienen ist. Und es geht um einen Charakter, der sich in eine Psychiatrie einweisen lässt, um einer Gefängnisstrafe zu entgehen. Er tut also so, als wäre er verrückt, damit er nicht ins Gefängnis muss. Relativ früh stellt er dann aber fest, dass so eine Einweisung in eine geschlossene Anstalt doch irgendwie anders ist als ein begrenzter Gefängnisaufenthalt. Denn wenn er ins Gefängnis geht, dann ist er eben für ein paar Jahre da und wenn er seine Strafe abgesessen hat, dann ist er wieder frei. Aber der Psychiater erklärt ihm ziemlich schnell, hier ist das nicht so. Hier bestimmen wir, wann sie wieder raus können, wenn sie nämlich geheilt sind und das liegt in unserer Macht. Da haben wir also schon mal eine Besonderheit, was so ein Aufenthalt mit sich bringen kann. Da sind andere Menschen, die darüber entscheiden, bist du fit für die Gesellschaft. Sebastian, hast du Einer flog übers Kuckucksnest auch gesehen? Irgendwann mal?
Ja, den Film kenne ich natürlich auch. Frage beantwortet. Irre.
Dann ziehen wir dir das weiter aus der Nase. Hast du ihn mehrfach gesehen?
Ich habe ihn mehrfach gesehen und ich habe ihn auch...
Na, das war nur die Frage. Hast du ihn mehrfach gesehen?
Ja, habe ich.
Okay, wann war das letzte Mal, dass du ihn gesehen hast?
Vor ein paar Monaten.
Okay, und hat sich dein Eindruck verändert? Also, erste Mal sehen, ich gehe einfach mal davon aus, du fandst ihn gut, deswegen hast du ihn nochmal angesehen. Hielt der Film dem Test der Zeit stand?
Ja, das würde ich schon sagen. Also der Film ist ja alt, aber und ich auch. Aber selbst als ich ihn das erste Mal gesehen habe, war es schon ein alter Film. Den habe ich, glaube ich, das erste Mal erst Ende der 90er gesehen. Von daher habe ich da immer so eine historische Beziehung dazu. Aber Einer flog übers Kuckucksnest spielt ja in einer Psychiatrie der Gegenwart. Wir kennen ja viele Beispiele, die so gern lieber historische Psychiatrien und Irrenhäuser, Irrenanstalten verwenden, aber das ein Irrenhaus der Gegenwart. Ich fand diesen exemplarisch, diesen Genrevertreter, aber auch andere Genrevertreter besonders eindrucksvoll, immer wenn es um die Frage geht, was ist irre, wer ist irre und wie wird man es und wie wird man geheilt und wie lässt sich überhaupt sinnvoll unterscheiden zwischen Menschen, die irre sind und welchen, die es nicht sind? Oder ist da nur ein hauchdünnes Papier dazwischen, ein Seidenpapier? Und das macht der Film auf jeden Fall toll, vor allem damit zu spielen. Es steckt ein bisschen etwas Irres in jedem von uns und benötigt man eigentlich nur so ein bisschen von Medikation und therapeutischen Gesprächen und schon gerät man irgendwie an seine Grenzen und man wird von außen betrachtet für irre gehalten. Ich meine, wir leben ja in so einer genormten Gesellschaft, in der wir versuchen, unendlich zu leben, immer gesund zu sein, uns sinnvoll zu beschäftigen, Sinnsuche und so. Und dieser besondere Ort, der geschaffen wurde, um Menschen, die darin nicht mehr funktionieren, abzuschieben, Der bringt natürlich auch Dinge, Aspekte, Sichtweisen zutage, mit denen man sich normalerweise nicht auseinandersetzt. Und das ist mal eindringlich, mal eindrücklich, mal beängstigend auch, dass man vielleicht selbst in eine solche Situation geraten könnte, wenn die Umstände nur extrem genug sind.
Das ist etwas, was in ganz vielen dieser Filme mitspielt. Diese Angst, ich bin jemandem ausgeliefert, ich bin einem System ausgeliefert, gegen das ich machtlos bin, das theoretisch auch kein Ende hat. Also wirklich dieser Unterschied nochmal zur Gefängnisstrafe, die eben in erster Linie eine Strafe ist. Natürlich heutzutage soll das auch rehabilitierend sein. Aber wenn man sich relativ angepasst verhält, dann ist die Gefängnisstrafe irgendwann um und dann geht man wieder raus. Aber diese Vorstellung in den Filmen ist ja immer, was ist das eigentlich, normal zu sein? Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Film ich es gehört habe, aber theoretisch könnte das in jedem vorgekommen sein. Jede Äußerung, die man macht, wenn man einmal in diesen Fokus, in den medizinischen Blick geraten ist, dass man nicht normal ist, dann kann jede Äußerung so interpretiert werden, dass es die Diagnose bestätigt. Das ist die große Angst, die überall mitspielt. Und dann kommt man da nicht raus. Also diese Hilflosigkeit ist da das Thema.
Ja, und diese Hilflosigkeit ist ja nun auch, wird ja nun auch noch verstärkt durch den Einsatz von Medikamenten oder obskuren Behandlungsmethoden wie der Lobotomie, die man gerne immer wieder heranzieht, oder anderen Dingen, die einen ja zusätzlich noch weiter mental so weit verändern, dass man, selbst wenn man under good conditions rauskäme aus dieser Misere, jetzt dazu nicht in der Lage ist, weil man sabbernd irgendwo in der Ecke liegt oder einfach so gedämpft ist oder abgeschirmt. Und es ist ja häufig, wird ja mit Medikamenten gerade, wenn Depressionen damit behandelt werden, wird ja so eine dunstglockenartige Wirkung unterstellt, beschrieben. Das ist ja auch, alles fühlt sich an wie etwas, was um einen herum gebildet wird, eine Abschirmung nach innen und nach außen.
Wobei, wenn ich dir kurz ins Wort fallen darf, wobei bei Medikamenten, die kann man ja absetzen, bei so etwas wie einer Lobotomie, das ist vermutlich endgültig, also es ist nicht ganz endgültig. Das weiß ich inzwischen, weil ich mich jetzt in Vorbereitung ein kleines bisschen damit beschäftigt habe. Manchmal hat man ja so das Gefühl, wenn man über vergangene Zeiten nachdenkt, ich frage mich, wie es wohl war, da zu leben. Oder manchmal hat man auch so eine nostalgische Verklärtheit und sagt, ach, es wäre doch vielleicht ganz schön, mal in den 50er Jahren gelebt zu haben oder wann auch immer. Als ich mich etwas über die Lobotomie informiert habe, dachte ich, nee, es ist schon ganz gut, jetzt in einer Zeit zu leben, wo es so etwas nicht mehr gibt, wo sowas verboten ist. Also für die, die es nicht wissen, Lobotomie ist ein chirurgischer Eingriff, in dem Gewebe im Gehirn zerstört wird. Also eine Verbindung zwischen zwei bestimmten Bereichen im Gehirn wird zerstört, damit Patienten mit psychischen Erkrankungen sozusagen ruhig gestellt werden sollen. Die Persönlichkeit verändert sich dadurch bei vielen, nicht bei allen, führt es dazu, dass im Grunde, irgendwo habe ich es gelesen, der Erfinder selbst hat es so genannt, der Funke der Persönlichkeit wird ausgelöscht. Man sitzt im Grunde nur noch rum, hat kein wirkliches Verlangen mehr nach irgendetwas, keine Ziele. Manchmal kann man noch sprechen, sich verständigen, manchmal eher nicht. Das Ende von einer Flug übers Kuckucksnest, wo er dann da sabbernd in der Ecke sitzt und zu wirklich nichts mehr zu gebrauchen ist, ist ein extremes Ergebnis, was auch vorkommen kann, aber nicht so häufig war. Ganz interessant fand ich, man kann sich auf YouTube Dokumentationen dazu ansehen, auch Interviews mit Menschen von vor ein paar Jahren, die damals in den 50er, 60er Jahren einer Lobotomie unterzogen wurden, die wieder ein relativ normales Leben führen, aber teilweise halt doch etwas eingeschränkt sind. Da habe ich ein Interview gesehen mit einem Menschen, der damals als 12-Jähriger so einer Lobotomie unterzogen wurde, weil er eben ein auffälliges Kind war. Es gab viel Streit, viel Konflikte. Der Vater hat neu geheiratet, die Mutter war verstorben. Er hat sich mit der neuen Mutter nicht verstanden. Und dann haben sie ihn zu dem Spezialisten der damaligen Zeit eben gebracht. Und mit 12 Jahren wurde diese Lobotomie durchgeführt, was dazu führte, nicht, dass er ruhiger und gezähmter wurde, sondern es hat das Ganze noch verschlimmert. Also er wurde noch auffälliger. Und dann haben sie ihn in eine Anstalt abgeschoben und da war er dann ein paar Jahre als 12-Jähriger in einer psychiatrischen Anstalt mit Erwachsenen, die psychisch gestört waren. Und dann haben sie, konnte man in der Dokumentation sehen, haben sie ein MRT mit ihm gemacht, um zu sehen, was in seinem, wie sein Gehirn heutzutage aussieht. Und man sah auf beiden Seiten, auf beiden Hemisphären eben zwei schwarze Löcher, wo das Gewebe zerstört wurde. Aber an bestimmten Stellen waren wieder Verbindungen da, die eigentlich hätten zerstört sein müssen. Also sein 12-jähriges Gehirn konnte sich langsam über Jahrzehnte etwas davon erholen. Und in dem Interview sah man ihm das auch überhaupt nicht an. Also er konnte ganz normal reden. Sehr interessant, sehr abschreckend, die Geschichte, diese dunkle Geschichte der Psychochirurgie.
War das eigentlich die Behandlung, wo man mit der langen Nadel neben dem Auge ins Gehirn reingestochen hat und dann so ein bisschen rumgerührt?
Ganz genau, das hatte ich gar nicht gesagt. Also wenn man nicht weiß, was eine Lobotomie ist, so wird es oft im Film dargestellt, so wie du es gerade beschrieben hast. Die ursprüngliche Methode war aufwendiger. Da hat man Patienten unter Vollnarkose gesetzt und dann mussten zwei Chirurgen von links und rechts ungefähr auf Höhe der Schläfe ein Loch in den Schädel bohren. Und dann hat man eben von links und rechts jeweils mit einer Nadel Gewebe zerstört, die Wunden wieder geschlossen. Das war die eigentliche Operation. Erfunden von einem Portugiesen. Ich habe jetzt den Namen schon wieder vergessen. Und dann hat ein paar Jahre später, also das war so Anfang des 20. Jahrhunderts und dann in den 40er Jahren hat ein Amerikaner die Methode entwickelt, die du gerade beschrieben hast. Und zwar motiviert dadurch, dass er gesehen hat, wie überfüllt die psychiatrischen Anstalten waren. Zum einen, es gab Weltwirtschaftskrise und dann den Zweiten Weltkrieg. Und um das schneller zu machen, kam er auf die Idee, man könnte ja mit einer langen Nadel, sowas wie einem Eispickel, durch die Augenhöhle von unten in das Gehirn stoßen. An der Stelle ist die Schädeldecke am dünnsten. Das geht relativ leicht. Und dann eben mit so wischenden Bewegungen da Gewebe zerstören. Dafür müssen Patienten nicht unter Vollnarkose gesetzt werden. Und nach einer kurzen Einweisung kann das eine einzelne Person alleine machen, die noch nicht mal chirurgisch ausgebildet sein muss. Und damit wollte er dieser Situation Herr werden und war sein Leben lang davon überzeugt, dass es die beste Methode ist, um das zu machen. Obwohl auch dann später, trotz der aufkommenden Medikamente, die dann entwickelt wurden, und trotz der teilweise desaströsen Ergebnisse, die er damit erzielte, war er nicht davon abzubringen, bis ihm 1967 die Lizenz dazu von der medizinischen Vereinigung, ich weiß nicht, wie sie heißt, entzogen wurde.
Ich hatte auch mal die Geschichte von ihm gehört und ich glaube, er ist sogar mit einem Wohnwagen oder Wohnmobil als mobiler Klinik durch die Lande gefahren und hat quasi ambulant bei auffälligen Menschen diese Behandlung durchgeführt. Also das ist schon...
Er hat das medienwirksam gemacht mit Journalisten, mit Kameras. Dieser Wohnwagen, das ist so makaber. Also die Prozedur heißt Lobotomie und ein Wohnwagen, also ein Automobil, ne, mobil, so endet es ja. Und dieser Wohnwagen wurde Lobotomobil genannt. Sehr makaber.
Also ich muss sagen, da sind mir Behandlungen lieber, die nicht irreversibel sind. Also das ist schon übel und das ist ja nicht das Einzige, was es an Operationen am Gehirn gibt, die ja manchmal auch neurologische Probleme behandeln sollen, wie zum Beispiel habe ich gerade jüngst von einer neuen Operation gehört, die epileptische Anfälle verhindert, die man jetzt erfolgreich am Gehirn machen kann. Wir reden ja heute sowieso nur über Psychiatrien, also psychische Erkrankungen, nicht über neurologische Erkrankungen, die sozusagen angeboren sind und andere Ursachen haben, sondern wo jemand einfach immer krank ist, weil es lässt sich quasi nicht behandeln, sondern wir reden ja hier über Dinge der Psyche, also etwas Erworbenes irgendwie, für das man vielleicht die Veranlagung hatte. Jetzt sind wir schon voll drin in den medizinischen Behandlungen, aber wir wollten ja über Filme reden. Wir haben angefangen mit einer Flug übers Kuckucksnest. Da der Film ja schon etwas älter ist, würdest du sagen, er hat in der Gegenwart einen würdigen Vertreter oder Nachfolger für dieses Genre, für dieses Sujet, der in einer Irrenanstalt spielenden Filme?
Also würdiger Vertreter, das ist ein problematischer Begriff. Ich finde, Einer flog übers Kuckucksnest ist so ein Klassiker, weil er einfach so gut ist auf so vielen Ebenen. Er hat nicht nur eine Message, sondern ist einfach so gut gefilmt mit so guten Schauspielern. Danny DeVito als ganz junger Schauspieler noch unter anderem. Und die machen das alle so toll. So eine ähnliche Frage habe ich mir auch gestellt, als ich darüber nachdachte. Einer flog übers Kuckucksnest ist so ein Klassiker für Leute in unserem Alter. Und ich habe mich gefragt, ob die jüngeren Generationen auch so etwas hätten. Und ich weiß es nicht, ich habe nicht rumgefragt, deswegen ist das jetzt nur geraten. Aber ich finde, Shutter Island geht so in die Richtung. Der ist von Martin Scorsese gedreht mit Leonardo DiCaprio, ist von 2010, also nicht mehr ganz neu. Hatte also Zeit, auch ein bisschen einen Klassikerstatus vielleicht zu erlangen bei manchen Menschen. Ich habe ihn auch zum wiederholten Male gesehen und fand ihn sehr gut, immer noch. Der ist auch toll gedreht, tolle schauspielerische Leistungen. Mark Ruffalo spielt auch mit und verwandelt sich zum Glück nicht in einen Hulk. Auch was mir jetzt auch wieder aufgefallen ist, der Sound des gesamten Films, diese bedrohliche Musik, ist einfach toll gemacht. Zur Handlung, es geht darum, dass zwei FBI-Agenten nach Shutter Island fahren, eine kleine Insel vor Boston, auf der eben ein Hospital für psychisch gestörte Schwerverbrecher ist. Da ist eine Patientin verschwunden und sie sollen das aufklären. Falls ihr den Film noch nicht gesehen habt, es lohnt sich, hier zu pausieren und sich den anzusehen. Der ist, glaube ich, im Moment auf Prime. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich meine, ich habe ihn auf Prime gesehen oder gab es ihn auf Netflix? Naja, guckt ihn euch an. Toller Film. Jetzt kommt ein Spoiler. Im Laufe der Geschichte erfahren wir, dass der FBI-Agent Teddy Daniels, Leonardo DiCaprio, eigentlich ein Patient auf der Insel ist. Und die Anstalt macht dieses Rollenspiel, dass sie ihn nochmal als FBI-Agenten da, oder US Marshal, sehe ich gerade, US Marshal nochmal ermitteln lassen, um eine Veränderung in ihm zu bewirken. Er verdrängt nämlich einen Mord, den er begangen hat, und sie versuchen ihn mit diesem Rollenspiel, was sie da machen, davor zu bewahren, lobotomisiert zu werden. Denn die Anstaltsleitung hat gesagt, er ist so gefährlich, wir kriegen ihn nicht anders unter Kontrolle. Und der Hauptpsychiater da, Ben Kingsley, will so mit einem letzten Versuch versuchen, ihn vor eben diesem Schicksal zu bewahren. Du hast den Film auch schon mal gesehen?
Ja, auch jüngst. Also ich bin voll im Bilde.
Und hat er dir gefallen?
Ja, wie Einer flog übers Kuckucksnest auch, habe ich beide gekauft. Das heißt, ich kann sie mir immer wieder anschauen oder ich kaufe nur Filme, bei denen ich weiß, dass ich sie immer wieder sehen werde. Und selbst wenn es eigentlich so eine Spoiler-Geschichte ist, kann man trotzdem, also es gibt ja Filme, die mag ich nicht noch ein zweites Mal gucken, wenn ich den Witz dahinter verstanden habe. Aber wenn sie gut gemacht sind, gut erzählt sind, dann kann man sie trotzdem wiederholt gucken. Und das gilt auf jeden Fall für Shutter Island. Und diese Reise, die er durchmacht von eigentlich dem Kriminalisten, dem FBI-Agenten hin zu einem Täter mit einer schweren psychischen Verdrängungsstörung und der Umgang damit, das ist schon beeindruckend erzählt, beeindruckend gespielt, auch mitreißend irgendwie, weil diese Transition eigentlich von einem Genre in das andere, die ist schon gut gemacht, denn es fängt ja quasi an wie eine Kriminalgeschichte, um dann am Ende bei einem Psychothriller zu landen. Ja, das ist schon...
Es lohnt sich, ihn mehrfach zu sehen, weil einem so viele Sachen erst beim zweiten oder dritten Mal sehen auffallen. Es gibt da diese Szene, wo sie die Interviews machen mit der Patientin und die fragt dann nach einem Glas Wasser und dann bringt man ihr das und stellt das hin. In der einen Szene sieht man, wie das Glas Wasser vor sie gestellt wird und dann sieht man sie, wie sie trinkt, aber man sieht, in ihrer Hand ist gar kein Glas. Sie trinkt sozusagen, ich weiß nicht, ob sie so tut. Ja, man weiß einfach nicht, warum das gerade passiert, aber man sieht vorher, es ist eindeutig, da steht ein Glas Wasser und dann nimmt sie ihre leere Hand hoch, tut so, als würde sie trinken und stellt die wieder hin. Das ist ganz toll. Oder auch die Szene, in der sie auf der Insel ankommen und dann müssen sie ihre Waffen abgeben. Und Teddy Daniels, der US Marshal, der ja wirklich einer war, vorher, bevor er da eingeliefert wurde, nimmt eben seine Waffe, es ist keine echte, das wissen wir erst später, nimmt die aus dem Holster, beziehungsweise, nee, er entfernt den Holster von seinem Gürtel ohne Probleme und gibt sie eben dem Wärter, während sein Kollege, der in Wirklichkeit sein behandelnder Therapeut ist, Probleme damit hat, sein Holster vom Gürtel zu lösen. Und dann sieht man, wie der Wärter, der ja weiß, dass das alles nur ein Spiel ist, wie der so die Augen verdreht. Aber Teddy Daniels, der das nicht weiß, für den ist das ein Zeichen, was ist denn mit dem? Also er kann das im Moment noch nicht einschätzen, in dem Moment, dass er gar kein wirklicher US-Marshal ist. Aber er guckt ihn dann so für einen Bruchteil von einer Sekunde so misstrauisch an. Ist mir beim ersten Mal Ansehen nicht aufgefallen, erst später. Der Film hat was, da kann man wirklich jedes Mal wieder was Neues rausziehen. Also dieser Film zeigt auch wirklich schön diesen Übergang, diesen Punkt, wo die Behandlung eben umschwenkt. Wir haben jetzt diese aufkommenden Psychopharmaka, aber das ist noch nicht so akzeptiert. Sie haben es damit versucht, aber es scheint nichts zu bringen. Also geht man wieder zurück zur alten Methode, Lobotomie. Dann ist er eben ruhig gestellt.
In Shutter Island hat nun auch Ben Kingsley brilliert als Anstaltsleiter, dem das Wohl seiner Patienten am Herz liegt. Und wie es der Zufall so will, ist das nicht der einzige Film von Ben Kingsley als Anstaltsleiter.
Vielleicht sollten wir mal eine Folge zum Thema machen, Filme, in denen Ben Kingsley einen Anstaltsleiter spielt.
Genau. Ein weiterer ist der Film Stonehurst Asylum. Ein Film, der eine interessante Geschichte spielt, also ein bisschen historisch angelegt, ich würde sagen zur Jahrhundertwende. Und der Film dreht sich darum, dass ein junger Arzt in dem Stonehurst Asylum anfangen will, dort in die Lehre quasi gehen will beim Anstaltsleiter. Und das auch tut. Hintergrund ist, dass er eigentlich eine junge Frau sucht, die er von früher kennt, und das stellt sich später heraus. Alle Menschen, die er dort kennenlernt, sowohl die Insassen als auch die Angestellten, sind eigentlich auch die Insassen, weil es eine Revolte gab in dieser Anstalt und quasi die Irren übernommen haben und alle anderen, die eigentlichen Angestellten, eingesperrt. Ich habe jetzt gespoilert, aber wer soweit unsere Sachen hört, der muss damit leben.
Das ist bei dem Film vielleicht auch schade, aber ich muss sagen, diesen Twist macht der Film nicht ganz so gut wie andere, wie Shutter Island. Für meinen Geschmack ging das ein bisschen zu schnell, dass wir herausfinden, dass die Irren die Macht übernommen haben. Das hätten sie ruhig ein bisschen hinauszögern können, um so ein bisschen Spannung noch zu erhalten, dass man sich fragt, was ist denn, irgendwas stimmt da doch nicht. Es kommt relativ schnell raus.
Das stimmt. Für mich steht bei dem Film in der Rezeption etwas anderes im Vordergrund, nämlich die Frage danach, und das ist ja auch der Therapieansatz quasi der Irren für sich selbst, ist vielleicht mit Güte und Ruhe und Besonnenheit auf das einzugehen, wie die Menschen sind, ein besserer Zustand zu leben und eine bessere Art, eine Therapie durchzuführen. Und diese Vorstellung, quasi die Andersartigen einfach andersartig sein lassen, tolerant genug sein, dass sie auch mit ihren Störungen quasi akzeptiert werden, der Mann, der sich für ein Pferd hält, dann kriegt er halt Heu und er wird gestriegelt.
Und ein Stück Zucker.
Und ein Stück Zucker. Oder die Frau. Hysterie ist ja damals eine weit verbreitete Diagnose für Frauen. Darüber kann man sich auch mal vortrefflich informieren, wie man Frauen eigentlich abgestempelt hat. Und die eben katatonisch wird, wenn sie angefasst wird. Oder andere Menschen mit anderen Störungen, aber eben darauf einzugehen, soweit das möglich ist, an einem besonderen Ort wie diesem. Das war schon eine faszinierende Vorstellung, muss ich sagen, weil es so ein bisschen damit aufräumt, dass man jeden Menschen hin zu einer Norm hin korrigieren muss. Der Film zeigt dann aber auch, dass das wahrscheinlich als Experiment nicht, sondern nicht gut verlaufen wird, weil früher oder später Extremsituationen eintreten, denen dann keiner mehr Herr wird, aber gewisse Sorgfaltspflichten, um so eine Umgebung zu realisieren, dann von Leuten eben erbracht werden müssen, die wissen, was sie tun, wie zum Beispiel, wie die Heizung funktioniert und dass etwas zu essen auf den Tisch kommt und so. Aber nichtsdestotrotz fand ich die Vorstellung angenehm. Der Twist, der Film hat ja zwei Twists, muss man ja sagen. Du hattest ja eben noch gesagt, der Twist kam ein bisschen früh, ja. Der erste, ja. Der zweite Twist, nämlich dass sich herausstellt, dass dieser junge Arzt eigentlich gar kein Arzt ist, sondern auch ein Insasse war, der nur quasi besessen war davon, eine andere Insassin, die er in einem früheren Krankenhaus getroffen hat, wiederzufinden und dafür quasi den Arzt spielt. Der Twist kam natürlich deutlich später und von daher hat der Film schon ein bisschen geliefert, wenngleich er jetzt nicht wirklich in der obersten Liga der Filme spielt, die in irgendwelchen Hall of Fames landen, aber ich fand, er war gute Unterhaltung.
Ja, auf jeden Fall. Also du hast damit natürlich recht, dass der Sinn des Filmes ist es nicht, einen besonders guten Plot-Twist zu kreieren, sondern eben diese Umstände zu zeigen und was da alles möglich ist. Und das macht er sehr gut, vor allem, weil man auch am Ende das Gefühl hat, dass da eine neue Situation entstanden ist in diesem Stonehurst Asylum. Dass es nicht mehr so schlimm ist, wie wir es da aus der Erzählung kennen von den Insassen, bevor sie übernommen haben. Aber dass sozusagen das Beste aus beiden Sachen übernommen wird. Eine Symbiose hat stattgefunden, sagen wir mal. Also, das war jedenfalls mein Eindruck. Wenn da der eigentliche Doktor vom Anfang dann auftaucht und fragt, wo ist denn die Patientin? Und die Schwester sagt, oh, die wurde schon entlassen. Dann sieht man ja im Hintergrund oder Vordergrund daneben, dass der Insasse Ben Kingsley mit dem neuen Insassen, was Michael Caine,
Ja, Michael Caine.
dass die beiden Schach spielen. Und man sieht, wie die Schwester und die anderen Angestellten ganz anders mit den Patienten umgehen. Also zumindest ist das der Eindruck aus dieser Szene, den ich hatte. Also diese zeitweise Übernahme hat doch etwas bewirkt. Vielleicht bei den Angestellten, die da gefangen waren. Vielleicht kann man so einen neuen Weg gehen.
Ich denke, solche neuen Therapieansätze entstehen ja immer wieder mal und sind ja sehr vielversprechend. Dazu gehört für mich zum Beispiel im Strafvollzug auch der, gibt es ja diese Übergangsphase, dass man zwar eigentlich im Gefängnis sitzt, aber tagsüber raus darf aus dem Gefängnis und nur abends reinkommen muss. Was Ähnliches gibt es ja auch für psychiatrische Kliniken, die dann Tag-Nacht-Kliniken genannt werden, wo man entweder nur abends in der Klinik ist oder nur tagsüber und die jeweils andere Hälfte des Tages eben draußen verbringt und sein eigentliches Leben lebt. Also es ist nie zu spät, auch nochmal neu über neue Ansätze nachzudenken für altbekannte Probleme.
Es ist ja nicht so, dass das immer ein Zwangssystem ist, was jemandem aufgezwungen wird. Es gibt da ja auch diese schöne Szene in einer Flug übers Kuckucksnest, in der Jack Nicholson feststellt, dass einige seiner Mitinsassen da freiwillig sind. Dass die rausgehen könnten, wenn sie wollten, aber dass sie sich einfach sicherer fühlen in diesem System.
Genau, es soll ja auch nicht der Eindruck entstehen, dass das alles nur schlimm ist. In der Regel wird einem ja dort geholfen. Aber es bietet natürlich jede Menge Erzählungspotenzial für Dinge, die komisch laufen.
Wenn man nicht gerade eine Nurse Ratched hat, dann.
Genau. Und von den Menschen, die dort einsitzen, erwartet man ja auch so ein bisschen, dass sie irgendwann geheilt werden und wieder rauskommen, weil man sie dort draußen in der wirklichen Welt mitunter braucht, weil es vielleicht jemand ist, der eine Firma geleitet hat, was mich vielleicht zu dem letzten Film für heute bringt, A Cure for Wellness, an den ich mich leider nur schwach erinnere, aber daran erinnere ich mich, dass jemand in einer Klinik ist und eigentlich eher draußen benötigt wird und man schickt jemanden hinein, um das aufzuklären.
Also dafür, dass du dich nicht mehr so richtig erinnerst, war die Überleitung gerade wirklich sehr gut. Dieser Film, den habe ich zum zweiten Mal letzte Woche gesehen. Ich hatte ihn damals einmal gesehen, kurz nachdem er rauskam. Dann also viele Jahre nicht und jetzt wieder einmal. Ich hatte mich daran erinnert, dass der Film sehr gut gemacht war und dass es Spaß gemacht hat, sich den anzusehen. Und das war jetzt im Grunde auch wieder so. Eine kleine Sache hat mich gestört. Das war ganz am Ende des Films. Vielleicht kommen wir da nachher noch drauf, aber es ist für unser Thema eigentlich nicht so wichtig. Schauen wir mal. Was jetzt beim zweiten Mal sehen mir auch aufgefallen ist, es gibt schon einige Parallelen zu Shutter Island. Mal abgesehen davon, dass der Hauptdarsteller, wie heißt der? Dane DeHaan, von seinem Äußeren her und von seinem Habitus Leonardo DiCaprio wirklich sehr ähnlich sieht. Das ist mir beim ersten Mal sehen gar nicht so aufgefallen, aber jetzt, wo ich zuerst Shutter Island gesehen hatte und dann A Cure for Wellness, dachte ich, die sind sich schon recht ähnlich.
Darf ich hier noch einen anderen Einwurf machen? Der Schauspieler hat ja auch mitgespielt. Also den ersten Film, den ich mit ihm gesehen habe, war einer der ersten Spider-Man-Filme und er war der grüne Goblin. Der Schauspieler selber hat immer so ein bisschen was von Augenringe. Und ich glaube, deswegen hat man ihn da auch besetzt, weil bei ihm kommen Augenringe total gut durch und das passt irgendwie zu. Würde ich casten, hätte ich ihn halt dafür auch gecastet.
Wir haben ja schon davon gesprochen, dass bestimmte Filme eine Message haben. Und hier ist ja auch dieser Gegensatz zwischen der modernen Welt, in der man funktionieren muss, in der es um Erfolg geht und Geld, in der man für den Job alles gibt, in der man nicht mehr gut schläft, wenn man überhaupt noch schläft. Dieser Gegensatz zwischen der modernen Welt und eben diesem Sanatorium, wo die erfolgreichen, ausgebrannten CEOs der Welt hingehen, um wieder gesund zu werden, der ist schon sehr gut dargestellt. Und insofern passt er mit seinen Augenringen in die moderne Welt auf jeden Fall. Und natürlich gibt es bei dem Film auch wieder dieses Problem. Er ist da in diesem Sanatorium, in dem man normalerweise natürlich einfach, da geht man hin und dann geht man irgendwie irgendwann wieder weg. Aber wie er schnell feststellt, die Leute wollen da gar nicht mehr weg. Oder er kommt selbst auch irgendwann in die Situation, dass er jemandem sagt, warum würde ich denn hier weg wollen? Ist doch alles super. Der große Twist in dem Film ist ja, dass dieses Sanatorium eben natürlich nicht zur Genesung der Patienten dient, sondern dass der Leiter, Dr. Heinrich Vollmer, immer gut einen deutschen Bösewicht zu haben, obwohl er Schweizer, fällt mir gerade ein, egal, wirkt trotzdem, dass der Leiter die Patienten missbraucht, um ein Serum zu entwickeln, was ihn ewig jung hält. Er ist außerdem davon besessen, dass seine Familienreihe möglichst rein bleibt. Dafür wollte er vor 200 Jahren schon ein Kind mit seiner Schwester zeugen. Das hat auch funktioniert. Die Tochter ist geboren worden, hat das damals überlebt, als die Dorfbevölkerung sich gegen ihn aufgelehnt hat. Jetzt züchtet er sozusagen seine Tochter ran, um dann mit ihr ein Kind zu zeugen, eben um die Familienreihe möglichst reinzuhalten. Er versucht dann also, seine Tochter möglichst vor allen äußeren Einflüssen zu schützen, bis dann eben dieser Businessmensch kommt, Dane DeHaan, Lockhart heißt er im Film, und irgendwann mal mit der Tochter ins Dorf fährt und die trinken dann Bier und ja, passieren noch ein paar andere Sachen, sind jetzt nicht so wichtig. Jedenfalls wird die Tochter eben der wirklichen Welt ausgesetzt und der Film impliziert, das löst dann die Pubertät aus. Sie hat ihre erste Periode und dann dieser kranke Vater weiß dann, oh, jetzt ist die Zeit gekommen. Also eine interessante Konstellation. Er hat da seine Tochter für knapp 200 Jahre von der Außenwelt abgeschottet und die Außenwelt ist letztendlich der Auslöser dafür, dass es überhaupt weitergehen kann. Punkt. Letztendlich endet der Film damit, dass Lockhart fliehen kann. Das Sanatorium geht in Flammen auf und in diesem ganzen Chaos flieht er mit der Tochter den Berg runter auf dem Fahrrad. Da haben die beiden dann noch einen Unfall. Das Board, die CEOs seiner Firma sind aus Amerika gekommen, um zu sehen, was denn da ist. Er sollte in diesem Sanatorium ja einen anderen CEO aus der Firma wieder nach Amerika bringen. Da das nicht passiert ist, kommen die halt dahin und wollen nach dem Rechten sehen. Dann haben sie diesen Unfall auf seiner Flucht und er sagt ihnen, ich bin raus, ihr könnt machen, was ihr wollt, aber ich fahre jetzt weiter. Und dann setzen die beiden sich wieder aufs Fahrrad und sie fahren los. Und die letzte Szene ist eben so eine halbe Nahaufnahme von Lockhart, von seinem Gesicht. Und man sieht, dass er so ein teuflisches Lächeln hat. Und genau das ist der Punkt, der mich in dem Film am Ende gestört hat. Ich finde, das ist total komisch, dass er nicht einfach entweder einen normalen oder zumindest erleichterten Gesichtsausdruck hat, wo er da aus diesem in Anführungszeichen Gefängnis jetzt endlich fliehen kann und endlich frei ist. Stattdessen guckt er total teuflisch und man fragt sich als Zuschauer, was ist denn jetzt los? Ist er irgendwie verrückt geworden? Ist er besessen? Ist es vielleicht in Wirklichkeit der Vater, der da auf dem Fahrrad sitzt? Wir merken in dem Film irgendwann, dass der Vater ein verunstaltetes Gesicht hat und er aber eine Maske trägt, selbst herangezüchtet in Reagenzgläsern, sodass er ganz normal aussieht. Also hat er vielleicht einfach die Identität von Lockhart angenommen und Lockhart ist in Wirklichkeit tot. Völlig unnötiger, angedeuteter Twist, der gar keinen Sinn macht. Naja, du hast den Film ja jetzt lange nicht gesehen, kannst dich vielleicht nicht mehr so dran erinnern. Aber ich wollte das nochmal sagen, das setzt den Film ein kleines bisschen herab. Ansonsten ist er wirklich schön gemacht, toll gedreht, tolle Aufnahmen.
Vielleicht gibt es deswegen Spekulationen rund um eine Fortsetzung, wie ich hier gerade recherchiert habe.
Ah, okay. Es geht also doch ums Geld.
Ja, genau. Ich erinnere mich kaum an den Film, also deswegen auch nicht so richtig an das Gefühl oder den Eindruck oder wie das Ganze war. Aber er ist mir wieder ins Gedächtnis gerufen worden, weil ich den Schauspieler eigentlich gerne sehe. Und ich glaube, den muss ich mir jetzt nochmal antun. Ich muss das Erlebnis nochmal auffrischen. Um mir dann bilde ich mir auch eine Meinung über das diabolische Lächeln am Ende. Wir beide lächeln jetzt auch diabolisch, weil wir wieder eine Folge abgeschlossen haben. In Erwartung natürlich weiterer, die da kommen werden. Die Liste ist lang, unsere Liste möglicher Themen. Also bleibt gespannt. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Und?
Ich hake nur mal kurz ein und will noch mal darauf hinweisen, wir haben ja auch schon viele Folgen veröffentlicht. Auch zum Beispiel diese Zugfolge. Wenn euch das heute gefallen hat, hört euch die doch mal an oder irgendwelche anderen, die kann man in jeglicher Reihenfolge sehen. Ich habe gehört, die sind alle ganz gut. Ich hab schon gehört von manchen unserer Fans, ganz im Stile unserer Folge, sich eine Podcast-Folge von uns anzuhören, ist im Grunde wie sich einer Lobotomie unterziehen.
Ja.
Ich glaube, das war als Kompliment gemeint.
Ach so. Danach wird auch gesabbert, aber wahrscheinlich, weil man eingeschlafen ist mit offenem Mund.
Jetzt mach unsere Arbeit hier mal nicht so runter.
Nee, genau. Eigentlich war das ganz positiv und erfolgreich, denke ich mal. Und wem wir nicht gefallen, der hört sowieso was anderes. Von daher, wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt, dann ist es wahrscheinlich, dass ihr euch auch noch eine zweite oder dritte Folge antut. Und ja, manchmal verraten die Titel schon, worum es geht. Also, seid gespannt auf die nächste Folge und bleibt uns gewogen, wo auch immer ihr uns abonniert habt. Und falls ihr uns noch nicht abonniert habt, holt das nach. Also bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Bis dann.